Ich darf meine Position vorstellen, die ich so nenne, Hölle, ein Ort bewusster ewiger Qual. Und wenn es ja ums Thema Hölle geht, dann haben wir eigentlich ja keine Erkenntnisquellen als die Bibel allein. Und ich möchte ganz kurz am Anfang darlegen, warum ich zu meiner Position komme. Und das anhand von vier theologischen Fächern, also vier theologische Begriffe. Der erste Begriff ist so Hermeneutik. Das ist für mich die Grundlage vom Ganzen. Was ist die Bibel? Wie verstehen wir die Bibel? Und ich bin der Überzeugung, dass alle Worte in der Bibel Gottes Wort sind. Und dass die Bibel die letzte Autorität ist. Und meine Aufgabe als Theologe ist also, herauszufinden, was sagt die Bibel selber über das Thema. Wie möchte sie sich verstanden wissen? Und ich bin da einverstanden mit einem Theologen, der das meines Erachtens gut zusammenbringt. Die Autorität der Bibel bedeutet, dass alle Worte in der Heiligen Schrift in einer solchen Weise Gottes Worte sind, dass der Unglauben an ein oder der Ungehorsam gegenüber einem Wort der Heiligen Schrift gleichbedeutend mit Unglauben oder mit Ungehorsam Gott gegenüber ist. Das ist so meine tiefste Grundlage. Und aus deren Überzeugung heraus tue ich die einzelnen Texte auslegen. Das heisst Exegese. Probiert zu verstehen, was sagt der Text? Wie war der damals zu verstehen gewesen? Wie verstehen wir ihn heute? Meine Leitfrage ist, der Heilige Geist, mit welcher Intention hat er den Text einem Schreiber eingegeben? Ich bin überzeugt, die gleiche Intention, die gleiche Absicht hat der Heilige Geist heute noch mit dem gleichen Bibeltext. Da geht es dann darum, Textgattung zu beachten, zu schauen, ob es wörtlich zu verstehen ist oder auch bildhafte Sprache. Aus dem heraus kommt die Dogmatik. Die Bibel ist ja kein systematisches Buch, wäre noch schön, es würde ein Kapitel geben über die Hölle. Sondern man muss die verschiedenen Aussagen zusammenbringen. Und da ist so meine Grundüberzeugung, dass die Bibel sich selber nicht widerspricht. Das heisst, wenn es unterschiedliche Aussagen gibt, ergänzt sich das. Vielleicht bringe ich es nicht zusammen, aber das ist das Problem bei mir und nicht das Problem bei der Bibel. Aus dem heraus wird dann noch Praxis folgen, die Ethik, Gemeindebau, praktische Theologie. Jetzt, die Vorbemerkungen sind mir wichtig, die sind ja sehr allgemein. Aber die sind mir darum wichtig, weil ich muss ganz deutlich sagen, ich wünschte mir, meine Position ist falsch. Ich wünschte mir, dass das, was ich jetzt vorstelle, nicht richtig ist. Weil ich habe alle Menschen, die ich sehr, sehr gerne habe, die nicht an Gott glauben und die ich ganz fest mir wünschte, irgendwann könnten die auch mit mir in die Ewigkeit, in den Himmel. Also ich möchte lieber an einen Gott glauben, der alle Menschen rettet und lieber nicht an einen Gott glauben, der einzelne Menschen, nicht Christen, ewig bestraft. Aber entscheidend ist nicht, was ich glauben möchte, was ich glauben kann, sondern was uns Gott in der Bibel mitteilt. Ich möchte Gott sein und ihm das Recht geben, alles zu tun, was er will. Mir geht es so wie an Francis Chan, wenn er schreibt, wenn ich sagen würde, dass es keine Hölle gibt und dann stellt sich heraus, dass sie doch existiert, führe ich vielleicht Menschen an genau den Ort, der nach meiner Überzeugung gar nicht existiert. Also ich würde gerne sagen, es gibt keine, aber was ist, wenn es eine gibt? Umgekehrt, wenn ich sage, es gibt eine und es gibt keine, ja, dann ist es auch problematisch. Ja, dann gehen vielleicht gewisse Leute warnen vor etwas, was es gar nicht gibt. Das wäre auch schade. Das als Vorbemerkung. Jetzt Darstellung, wie ich die Hölle verstehe, als Ort ewiger Qual. Es gibt so eine Kardinalstelle, Daniel 12, Vers 2, wo den doppelten Ausgang beschreibt. Die einen Menschen werden aufwachen zum ewigen Leben, andere zu ewiger Schmach und Schande. Also wenn wir Menschen sterben, dann gibt es eine Trennung von Körper und Seele. Der Körper ist tot, die Seele existiert direkt weiter und die gläubig Verstorbenen kommen in die Gegenwart Jesu, ist noch nicht der Himmel. Die ungläubig Verstorbenen kommen in die ewige Pein, das ist noch nicht die Hölle. Und dann kommt die Wiederkunft von Jesus, das jüngste Gericht. Und die einen werden auferstehen zum Leben und die anderen auferstehen zum Gericht. Jeder bekommt wieder einen Körper, der gläubig wie der ungläubig, wie der Ewigkeitsleib aussieht von den Gläubigen, da wissen wir das eine oder andere. Wie der Ewigkeitsleib von den Ungläubigen aussieht, wissen wir nicht. Aber aus Matthäus 10, 28 sehen wir, dass Leib und Seele für die Verderben kann in der Hölle. Also Leib und Seele. Was wissen wir allgemein über die Hölle? Ich meine, aus der Bibel zu verstehen, dass die Hölle nicht für die Menschen bestimmt war. Das sehen wir in Matthäus 25, 41, was heisst, dass der Ort bereitet ist am Teufel und seinen Dämonen. Eigentlich nicht für die Menschen gedacht, ursprünglich. Die Hölle bedeutet ewige, bewusste Strafe, das entnehme ich zum Beispiel Matthäus 18, Vers 8. Ewiges Feuer, ewige Pein. Da sehen wir auch in Matthäus 25, 46 im gleichen Satz, ewige Pein, ewiges Leben. Aus dem entnehme ich, dass das Wort ewig das Gleiche bedeutet. Also so lange mit ewigem Leben für die Gläubigen geht, so lange ist auch die ewige Pein. Offenbarung 14, 11, dort heisst es, und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Aus dem Vers entnehme ich, dass auch der Seelenschlaf nicht in dem Sinn ausgesagt ist, es ist keine Ruhe da, Tag und Nacht. Es ist kein Seelenschlaf. Offenbarung 20, Vers 10, und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist dann nach dem jüngsten Gericht, Offenbarung 20. Und ich entnehme aus der Bibel auch, dass die Hölle die gerechte Strafe ist für uns Menschen. Wir sehen, wie ein gerechtes Gericht passiert, Offenbarung 19. Und die Hölle ist dann die gerechte Strafe. Jetzt fragen mich manchmal gewisse, ja, ist denn das, was da in der Bibel beschrieben wird, nicht symbolisch zu verstehen? Sind das nicht symbolische Bilder? Und ich sage, die allermeisten Theologen sind der Meinung, dass es symbolisch ist. Feuersee, Zähneklappen, der Wurm stirbt nicht und so weiter. Gewisse schnaufen jetzt auf und denken, nur symbolisch. Ich sage, Symbol deuten auf etwas Größeres ein. Wenn wir auf Aarau reinfahren, haben wir eine Aarauer Tafel. Die Tafel ist nicht Aarau. Sie deutet auf etwas Größeres. Und die Bilder in der Bibel deuten auf etwas Größeres. Das heisst, die Hölle ist noch viel, viel schlimmer, als sie mit symbolischen Begriffen ausgedrückt werden. Ich möchte sagen, wieso komme ich zu dieser Begründung, dass die Hölle ein Ort ewiger Qual ist. Wieso ist das für mich die überzeugende Sichtweise? Erstens und vor allem das biblische Zeugnis. Und zwar ist es ja so, dass die jüdischen Zeitgenossen von Jesus, die sind ganz klar meines Erachtens davon ausgegangen, es gibt eine Hölle, es gibt einen Himmel, es gibt einen doppelten Ausgang. Und in die Zeit hinein ist Jesus gekommen und hat seine Predigten gehalten. Die Zeitgenossen waren prägt von Daniel 12, 2. Und jetzt stellen wir sich vor, Jesus hat eine andere Sichtweise und sagt, nein, es gibt keine ewige Strafe. Dann müsst ihr doch die Sichtweise von seinen Zeitgenossen korrigieren. Deutlich sagen, das ist nicht so, wie ihr das glaubt. Aber Jesus hat in die Zeit hineingeredet und ich könnte euch jetzt verschiedene Zitate auch nennen von jüdischen Gläubigen aus dem 100 vor Christus bis 200 nach Christus, vor allem beim Francis Chan, auch zu finden. Und Jesus redet genau gleich wie die. Er redet von einer Hölle als Ort der Bestrafung nach dem Gericht, von einem feurigen und finsteren Ort, wo die Menschen klagen und schreien. Vor allem Markus 9, das sehr deutlich beschrieben wird. Jesus, anscheinend hat er 1870 Vers direkt geredet. Und von diesen 1870 Versen betreffen 13% von seinen Reden die Hölle. Das ewige Gericht. Jesus hat 40 Gleichnisse gehalten. Über 20 davon betreffen Gottes ewige Gericht über die Sünder. Also Jesus hat mehr als jeder andere in der Bibel über die Hölle geredet. Sogar mehr als über die Hölle wie über den Himmel. Und dann die Nachfolger von Jesus. Der Paulus, er beschreibt das Wort, also er braucht das Wort Hölle nie. Aber er beschreibt 80 Mal das Schicksal der Gottlosen mit Wörtern wie Verderben, Vernichten, Zorn und Bestrafen. Und beim Vernichten verstand ich das so, wie es Jesus verstanden hat. Paulus ist da in der Nachfolge von Jesus. Petrus und Judas schreiben auch vom Untergang von der Hölle, von der Strafe. Und vor allem der Johannes, Offenbarung 20, 6, beschreibt die Überwinder, wie die in den Himmel kommen. Zusammengefasst. Und dann Vers 8, aber die Ungläubigen, die Gottlosen, die Feigen, die Mörder und so weiter, die kommen an den Ort, wo sie gequält werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist so mein Hauptargument, das biblische Zeugnis. Jetzt, wenn ich in die Kirchengeschichte schaue, dann sehe ich in der Kirchengeschichte, dass die christlichen Kirchen in der einheitlich die Hölle als Ort ewiger Qual gelehrt haben. Es hat einzelne Vertreter gegeben, die auch die Allversöhnung oder auch die Annihilation vertreten haben, aber die waren außerhalb der theologischen Hauptströmungen. Ich denke an Origenes, der dann 583 seine Lehre von der Allversöhnung als Irrlehre bezeichnet wurde. Und das hat das ganze Mittelalter bis und mit der Reformation auch gegolten. Man war geprägt vom Augustinus und auch die Reformatoren haben einhellig die Hölle als Ort ewiger Qual gelehrt. Erst so ab dem 19. Jahrhundert in der Moderne ist dann im Zusammenhang mit der aufklärerischen Bibelauslegung die Hölle wie ins Diesseits verschoben worden. Vor allem auch durch die historisch-kritische Methode, wie man die Bibel hat angefangen zu lesen. Das dritte Argument ist für mich noch die biblische Theologie als Gesamtes. Die Lehre von der Hölle als Ort ewiger Qual entspricht meines Erachtens dem, was die Bibel auch sonst lehrt über Gott, die Sünde, die Gnade und das Kreuz. Wir sehen in der Bibel, wie Gott sich selber beschreibt. Gott ist Liebe, ja. Selbst aus Sage Gottes haben wir in 2. Mose 34, wie Gott selber sagt, wer er ist. Er ist Liebe, barmherzig und so weiter. Und dann steht aber auch gerecht und heilig, der die Missetat heimsucht, der Sünd nicht ungestraft kann lassen. Gott ist heilig. In der Bibel heisst es, Gott ist Liebe, aber es gibt einen Begriff, der dreimal erwähnt wird für Gott. Heilig, heilig, heilig. In der Bibel hat man ja nicht Zeug unterstreichen oder fett schreiben. Man hat es einfach zweimal geschrieben. Heilig, heilig. Und wenn etwas dreimal beschrieben ist, heilig, 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 heisst das unendlich, über allem steht die Heiligkeit. Ja, Gott ist Liebe, Gott ist heilig. Und dann die Sünde, so wie ich die Bibel verstehe, ist die Sünde abscheulich für Gott. Gott hasst Sünde abgrundtief. Wir sagen manchmal, Gott hasst Sünde, aber er liebt den Sünder. Jetzt, wenn ich die Bibel lese, sehe ich manchmal die Unterscheidung nicht so ganz. Wir sind so durch und durch Sünder als Menschen, dass es sogar Bibelstellen gibt, die darauf hinweisen, dass Gott den Sünder hasst. Weil Gott die Sünde so abscheulich betrachtet. Und die Hölle, die Lehre von der Hölle, zeigt uns, wie schlimm und abscheulich die Sünde wirklich ist. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit kann Sünde nicht unter den Teppich kehren. Drum die Hölle. Jetzt kommt Gnade. Obwohl Gott Sünde so sehr liebt, liebt er den Menschen auch unendlich fest und ist bereit gewesen, die Strafe zu tragen, die wir als Sünder verdient hätten. Jesus hat am Kreuz etwas der Hölle entsprechendes erträgt. Der Zorn Gottes ist am Kreuz auf Jesus ausgegossen gewesen, wie wir singen im Lied «In Christ Alone», dort, wo Gottes Zorn ein Ende fand. Gnade und Kreuz. Also Gott, Sünde, Gnade und Kreuz, was die Bibel uns darüber mitteilt, entspricht auch dem Schicksal von der Hölle. Ich möchte noch ganz kurz auch auf Einwände eingehen gegen die Hölle, wie sie mir in Position häufig auch begegnen. Vielleicht hören wir auch noch weitere Einwände in der Diskussion. Aber mir wird hauptsächlich gesagt, ein Gott von der Liebe wird doch nie jemanden bestrafen. Das widerspricht Gottes Liebe und Güte. Und ich sage, das Gegenteil ist der Fall. Weil Gott uns so sehr liebt, bestraft er. Und zwar ist es so, Gott kann es nicht ungestraft lassen, wenn sein Kind ungerecht leidet. Gott bestraft diejenigen, die seine Kinder leiden. Ich sehe das bei meinen Kindern, wenn der Ben, der ältere Sohn, Zoe abschlägt, wie letzte mit dem Handstaubsauger, ihr Volleis auf den Kopf haut mit dem. Ich muss sagen, ich bin ja überhaupt nicht heilig. Aber das hat in mir einen gewissen Zorn hervorgerufen. Wahrscheinlich kein heiliger Zorn. Aber ein bisschen kann ich nachvollziehen, dass Gott zornig wird, wenn seine Kinder ungerecht leiden. Gott ist gut. Was Gott tut, ist gut. Auch wenn ich die Hölle nicht als gut erachte, so ist das vermutlich eher mein Problem, als dass Gott nicht gut ist. Denn Millionen von Menschen haben nie etwas von Jesus gehört. Wie kann es Gott zulassen, dass sie verdammt werden? Ja, ich meine, dass Gott nicht bestraft nach dem, was man nicht weiß, sondern gemäss dem Licht, das man hatte. Ich sehe das aus Johannes 15, 22 und folgende. Gott ist gerecht, das lasse ich so stehen. Es ist doch ungerecht, von Gott jemanden für alle Ewigkeit für seine Sünde zu bestrafen, wo die Sünden ja nur zeitlich begrenzt gemacht worden sind. Ich glaube, da ist ein doppelter Irrtum, der zugrunde liegt. Erstens geht man davon aus, dass man in Ewigkeit dann schon mal irgendeins wird aufhören zu sündigen. Sehe ich von der Bibel her nicht, dass ein Mensch irgendeins aufhört, wenn er nicht hier schon von Gott gerettet wird und den Heiligen Geist bekommt. Der andere Irrtum ist, dass man davon ausgeht, dass dann in Ewigkeit schon jemand noch umkehrt, zur Erkenntnis kommt. Auch da sehe ich keinen Hinweis in der Bibel. Das Problem ist nämlich nicht, dass unsere Sünde, dass wir so viel gesündigt hätten, und dass die so riesig wäre, unsere Sünde, die wir persönlich tun, sondern das Problem ist, gegen wer die Sünde gerichtet ist. Gegen heilig, ewig Gott. Und darum ist auch die Strafe ewig und heftig. Dann noch der letzte Einwand. Nur ein gefühlloses, unmenschliches Monster glaubt an eine Hölle und predigt darüber. Ja, okay. Ich sage mal so, Jesus hat an einen Gott von der Liebe geglaubt und hat mehr als jeder andere über die Hölle predigt. Aber unter Tränen. Und so geht es mir auch in diesem Thema. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch gerettet wird. Und darum, ja, ich möchte auch nicht, dass der Gottlose umkommt. So, das ist meine Position. Und ich hoffe, ich bin nicht viel über... Ah, super.